Berlin Mitte Talk. Der Podcast von Politik und Kommunikation. Mit Tobias Schmidt. Live aus dem Quadriga Café.
Hallo und herzlich willkommen zum Berlin Mitte Talk. Dem Podcast von Politik und Kommunikation mit mir, Tobias Schmidt. Es ist parlamentarische Sommerpause, doch es fühlt sich nicht wirklich so an. Nicht nur, weil draußen vor der Tür mehr Regen als Sonnenschein zu sehen ist, sondern auch, weil das politische Berlin nicht zur Ruhe kommt. Am letzten Tag der Sitzungswoche fiel die routinemäßige Wahl dreier Richter zum Bundesverfassungsgericht aus, weil sich die politische Mitte bei einer Kandidatin nicht einig wurde, Frauke Brosius-Gersdorf. Seit Freitag haben Union und SPD keinen Ausweg aus dieser verzwickten Lage gefunden und beschuldigen sich gegenseitig. Selbst der Bundespräsident spricht mittlerweile davon, dass die Koalition beschädigt sei. Wie beschädigt sie wirklich ist und ob sie sich noch einmal zusammenraufen kann, das bespreche ich heute mit Kerstin Münstermann, Leiterin der Parlamentsredaktion der Rheinischen Post, und Gregor-Peter Schmitz, Vorsitzender der Chefredaktion des Stern. Frau Münstermann, Herr Schmitz, die Bundesregierung stolpert in die Sommerpause. Jens Spahn hat es nicht geschafft, in seiner Fraktion die Mehrheit für die Wahl von Frau Brosius-Gersdorf zu organisieren. Die SPD fühlt sich betrogen und will gerne an der Abmachung festhalten, alle drei Richter im Paket zu wählen. Wie beschädigt ist das Vertrauen der Koalitionspartner ineinander?
Also dafür, dass Sie, erstmal vielen Dank für die Einladung, schön, dass ich hier sein darf. Dafür, dass Sie alles anders machen wollten als die Ampel und da auch eigentlich auf einem guten Weg waren, war der letzte Freitag schon ein ziemlicher Bang, so im politischen Berlin und in dem Vertrauen auch in diese Regierung, die untereinander, glaube ich, gar nicht so unvertrauensvoll agiert. Also die Politiker im Kabinett verstehen sich gut, Lars Klingbeil, Friedrich Merz verstehen sich außerordentlich gut, was auch nicht selbstverständlich ist. Und dann hat man es aber nicht geschafft, gemeinsame Verabredungen durchzubringen. Und das ist natürlich etwas, was genau da wieder weitermacht mit dem Verlust in diese Glaubwürdigkeit von Politik. Man kriegt was gestemmt. Mir ist nicht ganz klar, wie man diese komplizierte Personalie lösen will. Die spielen jetzt alle auf Zeit und sagen, wir reden und man findet eine Lösung. Wie die genau aussieht, das können wir ja mal diskutieren. Weiß ich noch nicht genau. Aber ich glaube, es ist keine Koalitionskrise im Sinn von, wir trennen uns wieder. Das ist es nicht. Aber es zeigt, dass die oben ganz gut können miteinander, in den Fraktionen aber sehr großes Misstrauen herrscht gegenüber dem Koalitionspartner.
Ich war als Bürger, erstmal vielen Dank auch für die Einladung. Als Bürger fand ich den Freitag schwierig. Als Zeitschriftenmacher war ich eigentlich ganz happy. Wir kommen am Donnerstag raus und hatten einen Titel mit Jens Spahn, wo drauf stand, können wir Ihnen noch trauen, Herr Spahn? Und es wurde dann am Freitag nochmal ganz neu Thema. Also hat natürlich auch den Verkauf uns angekurbelt. Insofern sind wir da dankbar. Davon abgesehen, muss man aber sagen, dass sich bewahrheitet hat, was Kerstin auch gerade schon gesagt hat. Ich glaube, es ist nicht so eine große Krise, wie es teilweise geschrieben wurde am Anfang. Ich glaube, das war etwas übertrieben in der Darstellung. Es ist auch, glaube ich, nicht eine völlige Erschütterung der Autorität von Friedrich Merz. Aber es zeigt schon, wie nah diese Koalition an dem großen Trauma dran ist, das sie hat, nämlich nicht die Ampel 2,0 zu werden. Wir haben heute eine Umfrage mit Forsa gemacht, wo schon relativ viele sagen, das erinnert sie sehr an die Ampel und an den Streitigkeiten der Ampel. Ich glaube, es ist nicht zu vergleichen. Die Streitigkeiten der Endphase der Ampel waren von ganz anderer Qualität. Aber dieses Grundmisstrauen, das die Leute haben, es geht so weiter wie vorher, das ist schon da. Und dieses Foto, das am Wochenende oft zirkulierte, wo da doch sehr ratlos dreinblickende Herren Klingbeil und Merz nebeneinander standen, das sieht halt gar nicht mehr nach dem Aufbruch aus, den man ja unbedingt noch vor einigen Wochen verkünden wollte.
Ja, 70 Tage sind erst vergangen seit der Wahl von Friedrich Merz zum Bundeskanzler, die ja auch schon wieder nicht ganz rund gelaufen ist. Also es scheint sich wirklich durch die ganze Koalition zu ziehen. Sie haben gerade gesagt, dass die Autorität von Merz noch nicht so erschüttert ist. Wie sieht's denn mit der Autorität von Jens Spahn in der Unionsfraktion aus? Immerhin hat er seine eigenen Leute da nicht hinter sich versammeln können.
Also die Autorität von Friedrich Merz ist halt so stark, wie sie sein konnte. Also ich glaube, auch schon vor dem Freitag gab es durchaus Unmut darüber, auch Texte schon, ob er den Merkel-Ansatz wählen würde, also im Ausland Bella Figura zu machen und zu Hause sich dem Koalitionspartner zu beugen. Also diese Herausforderung hatte er vorher auch schon vor Freitag. Sie sind nur noch mal deutlicher geworden. Ich finde, er macht es aber persönlich bislang besser, als viele, glaube ich, erwartet haben. Jens Spahn, was auch heißt, dass man ihn nicht so leicht abschreiben oder auszählen sollte. Also er hat schon erstaunliche Nehmerqualitäten. Es kommt halt gerade wirklich vieles zusammen.
Ja, und ich glaube, das ist mit der Grund. Also dadurch, dass er selber so mit dieser Maskenaffäre beschäftigt ist, wo ich es in Teilen schon schwierig finde, auch zum Beispiel von den Grünen, die ihn schon da vorführen. Und das war eine Zeit, das wissen wir beide, wir haben da gearbeitet hier im politischen Berlin, wo eine Zeit lang es nur darum ging, maximal viel zu beschaffen, damit dieser Pandemie Einhalt geboten wird. Und da war die Treiberin im Kanzleramt, Angela Merkel, und der im Finanzministerium saß, war Olaf Scholz. Das war also nicht nur Jens Spahn, der das vergeigt hat mit der Beschaffung. Aber gut, es gibt da Unregelmäßigkeiten, die muss er aufklären, finde ich. Vielleicht auch mit einem Untersuchungsausschuss wäre für ihn vielleicht eine gute Art, auch weil er ja immer sagt, ich bin nicht gefragt worden, da würde er dann öffentlich gefragt. Egal, jedenfalls hat er sich damit so viel beschäftigt, dass ihm, glaube ich, dieses politische Handwerk, dass es gibt einen Kompromiss und den muss ich natürlich tragen, wenn ich das mit Schwarz-Rot ausmache, und es ist in der Union verabredet worden. Es gibt Justiziare, die sich damit beschäftigt haben. Es gab Absprachen in der Unionsfraktion und die haben gesagt, wir tragen diese Richterin mit. Und wenn man dann merkt, oh, da brodelt's, und zwar brodelt es an der Ecke und an der Ecke, und es war nicht die CSU, die hat sich sehr bemüht, also der Landesgruppenchef Alexander Hoffmann, auch noch nicht so erfahren, hat da sehr früh Brücken versucht zu bauen, und die hat jetzt Spahn gesehen.
Das wird wahrscheinlich auch viel auf Initiative von Dobrindt geschehen sein,
natürlich,
der Erfahrung.
Klar,
weil ich in einem Punkt etwas widersprechen würde, also ich finde auch, dass manches vielleicht in der Maskenaffäre im Rückblick zu harsch beurteilt wird. Ich glaube aber schon, dass es dazu beiträgt, dass Spahns Glaubwürdigkeit vor allem in einem Punkt beschädigt ist, der bislang seine größte Stärke war, dass er sich immer als der Macher und der Beschaffer, ja letztlich als jemand, der halt getting things done hat, und das ist jetzt zweimal grandios gescheitert, und das ist für ihn schon ein Problem, weil in den anderen Qualitätsfeldern, das weißt du auch, er ja nicht so viel aufzuweisen hat. Er ist ja nicht wegen seiner Beliebtheit in der Partei oder in der Bevölkerung jetzt zweitmächtigster Mann der Union, sondern trotz seiner Unbeliebtheit oder dem fehlenden Vertrauen von vielen Parteifreunden. Und deswegen ist es, glaube ich, für ihn schon ein echtes Problem, was da kommt.
Ja, aber auch Friedrich Merz hat das unterschätzt. Ich war an dem Donnerstag davor mit ihm bei der Ukraine Recovery Conference in Rom. Und da wurde er das ja sogar öffentlich gefragt, Herr Merz, was ist eigentlich los da in Ihrer Fraktion und was ist mit den Richtern? Und dann hat er das, ja, man einigt sich, und auch so in Gesprächen, die man hatte. Also ihm war schon klar, es gibt da ein Problem, aber ihm war nicht klar in Zahlen, wie groß dieses Problem ist, nämlich sagen wir 50 bis 60 Abgeordnete der Union, die wahrscheinlich nicht mitgestimmt hätten. Und das hat auch ihn überrannt, und das war insgesamt ein schlechtes Krisenmanagement an diesem Tag.
Aber diese locker sorglose Art hat Merz ja auch noch bis Sonntag, bis zum großen Sommerinterview fortgesetzt, wo er auch das Problem ein bisschen kleingeredet hat, sich auch ein bisschen versucht hat rauszureden mit dem freien Mandat und der Gewissensentscheidung der Abgeordneten. Hat er nicht mit diesem Argument so ein bisschen die Büchse der Pandora geöffnet? Weil wenn man sich wirklich auf das freie Mandat in jeder Situation beruft, dann kann man eigentlich auch gleich Koalition sein lassen, wenn der Fraktionsvorsitzende nicht die Prokura hat, seiner eigenen Fraktion eine Abmachung zu treffen.
Mit Verlaub, also locker fand ich in dem Sommerinterview nicht. Also ich fand, dass man ihm schon deutlich anzumerken war, dass das jetzt eine problematische Situation ist. Mir tat er an Feststellen des Interviews fast ein bisschen leid, weil er mir vorkommt wirklich wie ein Kanzler, der von Anfang an seiner Kanzlerschaft in ganz großen Linien denkt. Ja, vielleicht noch mehr als jeder seiner Vorgänger, teilweise, weil er sich so lange darauf vorbereiten konnte, aber teilweise auch, weil, glaube ich, dass seine Art ist und die Situation im Moment auch so ist, wenn man sich mal in der Welt umschaut, völlige Umkehrung aller Werte, Herausforderungen durch künstliche Intelligenz in den nächsten 15 Jahren gigantisch, da muss man eigentlich als Regierungschef auch denken, okay, und wir beschäftigen uns jetzt hier mit einer Richterinwahl, so wichtig das im Gesamtgefüge sein mag, aber es wirkt relativ klein im Vergleich zu den Herausforderungen, die insgesamt auf uns zukommen. Und ich finde, das ist bei ihm ein bisschen zu spüren, und da muss er natürlich einen Balance finden, weil das Gefühl kann er den Bürger nicht vermitteln, ja, ich denke nur in den ganz großen Linien und kümmere mich eigentlich nicht um das Kleinere zu Hause.
Wir kommen gleich noch zu den größeren Linien. Ich würde einmal kurz noch bei der Richterwahl bleiben, weil Frau Kubrusius-Gersdorf sich ja heute selbst zu Wort gemeldet hat und einerseits Unverständnis über die mediale Berichterstattung geäußert hat. Da würde mich mal die Meinung der beiden Journalisten interessieren. Aber auch klar gemacht hat, dass sie nicht zurückziehen wird. Vielleicht zunächst zur Medienkritik. Ist sie berechtigt? Wurde sie medial verzerrt dargestellt?
Also sie wird sich ja selber auch noch heute die Gelegenheit haben, in einer Fernsehsendung sich zu äußern. Dann kann sie das nochmal, ich habe es nicht ganz verstanden. Also sie wurde in rechten Netzwerken und von einigen Portalen vielleicht durch den, ja, mit Schlamm beworfen oder so. Aber die Sachen, die Medien, die redaktionellen Medien, sage ich vielleicht mal so, dargestellt haben, die hat sie nun schon gesagt und die kann man nachlesen und die sind in Drucksachen auch verbrieft. Und dass man sie falsch verstanden hat, das haben ja immer viele das Problem. Ich glaube auch nicht, dass sie da jetzt von abrücken muss. Also sie hat Positionen, sie ist sicher nicht so verkürzt wie Beatrix von Storch, das bewusst im Bundestag geäußert hat. Das ist verkürzt und das ist falsch. Aber von den Medien wurde sie, glaube ich, jetzt nicht falsch dargestellt.
Ich glaube schon, dass es auch Teil von gelebter Demokratie ist, auch über Richterstellen zu diskutieren. Das ist jetzt also ja per se nicht der größte demokratische Unfall, wenn es da nicht zu einer Wahl kommt. Und wie Kerstin sagt, das, was direkt von ihr an auch kontroversen Stellungnahmen, ist jetzt gar keine Bewertung von meiner Seite, aber sie waren halt kontrovers für manche da war, das ist berichtet worden. Das ist übrigens in anderen Ländern absolut üblich, dass auch alle diese Aussagen und vorherigen Positionen seziert werden. Also insofern, da sehe ich jetzt kein Versagen.
Das ist schlimm, wenn man sich mal reibt. Also das ist, habe ich, ne, das ist so, also es ist ja nicht so, dass sie jetzt im Gericht einziehen würde und sofort sagt, ich persönlich schaffe jetzt den Abtreibungsparagrafen.
Stimmt ja auch nicht ganz. Es wird immer so getan, als ob die Bundesverfassungsrichter eben völlig politisch entmannte oder entfraute
Wesen. Peter Müller?
Das stimmt eben nicht. Es ist ein, dann doch am Ende, Verfassungsrecht ist immer auch politisches Recht. Also wenn man darüber nicht mehr streiten kann, wäre es schwierig.
Genau, aber dass schon die Ernennung der Richter per se politisiert wird, das ist ja schon eine neue Qualität jetzt im politischen Diskurs.
Nicht politisiert in dem Sinne, dass man sagt, jemand von der Partei darf überhaupt nicht oder jemand, der Partei nahesteht, darf gar nicht kommen, aber dass man über die politischen Positionen eines Richters oder einer Richterin zumindest diskutiert, das ist für mich keine unzulässige Politisierung.
Wenn man jetzt ein bisschen überlegt, wie man aus diesem Schlamassel wieder rauskommt, wenn Frau Kaposius-Gersdorf nicht selbst zurückzieht, kann die SPD sie dann überhaupt zurückziehen, selbst wenn sie es wollte? Ist Lars Klingbeil nach 65% auf dem Parteitag nicht zu schwach, um das durchzusetzen in seiner eigenen Partei?
Ja, also das ist für die SPD sicher ein Problem. Ich glaube nicht, dass sie das von sich aus zurückziehen. Ich finde aber, es führt auch zu komischen Dingen. Also da werden Bilder aus dem Februar der Fraktion, wo alle da stehen und die gesamte Fraktion fotografiert wird, jetzt in sozialen Medien geteilt. Wir stehen zu unserer Kandidatin. Und man schaut sich das an und denkt, wow, da sah Lars Klingbeil irgendwie noch sehr strahlend aus. Das Bild kann nicht aktuell sein. Nein, es ist nicht aktuell. Und sowas, das finde ich, kann man sich sparen. Ich fand auch, dass sie sehr aufgewühlt waren. Also Matthias Mirsch hat ja aus Gründen nicht gesprochen, der Fraktionschef. Das hatte Dirk Wiese überlassen. Der war schon ganz schön auf dem Baum, öffentlich und auch nicht öffentlich. Und ganz ehrlich, da kann man sich aufregen. Diese Plagiatsvorwürfe, die kurzfristig auftauchten, waren wirklich unterste Schublade des politischen Handwerks, würde ich mal sagen. Das braucht es dann einfach so nicht. Und das führt jetzt dazu, dass die SPD ohne Gesichtsverlust, das glaube ich wirklich, die Kandidatin nicht abräumen kann und auch nicht wird. Da war ja Lars Klingbeil, der Finanzminister, eigentlich war ja an dem Tag noch Haushaltstag, er hat das dann im Plenum abgebunden, da war er sehr klar, das wird nicht passieren. Ich glaube, die Hoffnung war ein bisschen vielleicht von Friedrich Merz, auch bereits am Donnerstag, dass sie doch zurückzieht. Das hat man jetzt mit dem Freitag erledigt.
Könnte die SPD für ein Entgegenkommen in der Sache möglicherweise als Entschädigung beispielsweise den Kopf von Jens Spahn fördern?
Ja, also wir bewegen uns da schon in eine seltsame Schieflage in dieser, Sie haben es ja große Koalition genannt, es ist ja gar nicht mehr so eine große Koalition und ehrlich gesagt ist die SPD auch kein richtig großer Koalitionspartner mehr. Sie ist nur im Moment sehr, sehr groß darin, sich mal wieder mit sich selbst extrem zu beschäftigen und sie hat ja bisher in den Übereinkünften schon sehr, sehr viel erreicht. Ja, also sie hat natürlich Investitionen in fast ungeahnter Höhe erreicht und eine Kehrtwende bei der Union erreicht, in der Schuldenbremse, die, glaube ich, niemand zu hoffen gewagt hätte, noch vor einiger Zeit. Natürlich können sie das machen und ein gewisses Erpressungspotenzial ist ja auch da und natürlich werden sie das immer wieder ausspielen und ob also wie gesagt, ich glaube stark an die Nehmerqualitäten von Jens Spahn an der Stelle. Ich denke, das wird sich beruhigen jetzt über die Sommerpause. Das ist erkennbar auch die Strategie von Merz im Sommerinterview gewesen, dass in 6 Wochen niemand mehr so richtig an diese Richterwahl denkt. Man muss denken, wir haben auch damals geschrieben nach der missglückten Kanzlerwahl, wie sehr ihn das beschädigen würde. Und Leute vergessen dann doch relativ schnell.
Ja, wobei ich glaube, dass es am Freitag einen Moment lang schon die Frage auch in der Unionsfraktion gab, was macht der jetzt eigentlich? Stellt der so gewissermaßen die Vertrauensfrage? Es gab dann nämlich nochmal eine sehr eilig anberaumte Sitzung. Das hat er nicht getan. Also er hat sich dafür entschieden, es tatsächlich nicht zurückzutreten oder nicht zu sagen, ihr müsst mir nochmal euer Vertrauen aussprechen. Aber was Sie angesprochen haben, was ein Problem für die Koalition ist, und das ist, glaube ich, eins, was noch sehr groß werden wird, ist schon die Wahl, die auf dem SPD-Parteitag stattgefunden hat. Also die Abstrafung des Vizekanzlers, Finanzministers, des SPD-Chefs, das ist ja nun schon der, kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber der hat am Tag der Wahl erkannt, hier ist ein Machtvakuum, ich ergreife das. Und hat dann, du hast es gesagt, sehr viel durchgesetzt für die SPD, überhaupt diese Koalition ermöglicht, die Schulden, den Investitionsbooster, der jetzt so heißt, aber damals wurde das Geld freigemacht. Und dass die eigene Partei den eigenen Chef dann so sehr nicht liebt, dass sie ihn öffentlich mit so einem Ergebnis nach Hause schickt, das ist für die Koalition, glaube ich, am Ende das größere Problem.
Und ich glaube, die größte Gefahr für diese Koalition ist eigentlich, und da komme ich wieder zur Ampel, die ja streckenweise auch durchaus viel erreicht hat und in Krisenzeiten durchaus auch Erstaunliches geleistet hat, aber bis zum Ende es nicht geschafft hat, das irgendwie zu übersetzen für die breite Bevölkerung. Und die Gefahr besteht eben nun auch wieder. Sie rühmen ja oft, wenn man jetzt mit Vertretern von Union oder SPD spricht, wird ja gesagt, was schon alles für Gesetze verabschiedet worden sind, was schon alles beschlossen worden ist, wie schnell jetzt alles geht und wie reibungslos. So etwas muss halt bei den Leuten auch ankommen. Und da sehe ich die größte Gefahr, dass sie sich verheddern wieder in einer Wahrnehmung, als ob die wieder nichts hinbekommen, was, wenn man auf die Fakten schaut, gar nicht stimmt.
Gerüchteküche.
Aber dann lassen wir doch die Gerüchteküche für den Moment mal kurz brodeln. Sollte Spahn wirklich stürzen? Wer sind denn reale Optionen? Also Thorsten Frey wurde gerade schon angesprochen. Dann könnte man vielleicht eine Rochade machen. Frey an die Fraktionsspitze und Linnemann ins Kanzleramt oder ähnliches. Aber also ich meine, es ist ja nicht so, dass Friedrich Merz Spahn zum Fraktionsvorsitzenden gemacht hat, weil er ihn so toll findet, sondern weil es einfach kein Überangebot gibt aus erfahrenen CDU-Politikern, die diese Rolle machen können und weil natürlich auch Spahn ein gewisses Standing hat und man ihn auch nicht ignorieren konnte. Das heißt, es gibt ja einen Grund, warum Spahn an dieser Stelle ist und ich frage gerade wirklich danach, wer ihn ersetzen könnte und wie eine mögliche Konstellation dann aussehen könnte.
Ich glaube, er hätte ihn schon ignorieren können in dem Prozess. Er hat dann in dem Prozess, auch in den Verhandlungen selbst, glaube ich, nochmal seine Wichtigkeit unterstritten, weil ich glaube, das darf jetzt bei aller Kritik, die wir ja äußern, auch nicht vergessen werden. Er ist schon ein ausgesprochenes politisches Talent. Also Talent klingt jetzt so herablassend, also er ist ja jetzt schon sehr, sehr lange dabei. Also ein politisches
Das
ewige Talent. Nein, er hat ja auch schon sehr, sehr viel erreicht. Ich meine, er ist, glaube ich, 45 oder 46 und ist Minister gewesen, Staatssekretär, alles. Und das zeigte sich zum Beispiel in diesen Verhandlungen, wo viele, viele Leute wirklich beeindruckt waren, von seinem Fleiß, aber dann letztlich auch von seiner Sachkenntnis, weil es natürlich dann so viele auch nicht gibt in so einer Fraktion.
Ganz viel rausgeholt für die Union, ne? Also mehr als Linnemann, mehr als Frei.
Absolut. Und er bringt natürlich Regierungserfahrung mit, er bringt Erfahrung im Umgang mit dieser Partei, mit der SPD, dann auch diesem Koalitionspartner mit. Und das hat er an der Stelle ausgespielt. Und das muss zumindest, ich war nicht dabei, aber so habe ich es gehört, auch Friedrich Merz am Ende beeindruckt haben. Und man darf auch nicht vergessen, wenn man die Strategie verfolgt, die Friedrich Merz jetzt am Sonntag im Interview verfolgt hat, nämlich mehr oder weniger, hier gibt es gar nichts zu sehen, das war nur so ein kleiner Ausrutscher, dann kann man das am meisten nur konterkarieren, wenn man ihn jetzt rausschmeißen würde nach nicht einmal 2 oder knapp über 2 Monaten. Also auch das ist eine große Hürde bei ihm, was die Kandidaten oder Ersatz, es ist, glaube ich, dann wirklich müßig jetzt gerade zu diskutieren. Natürlich, die genannt haben, wären alle denkbar, aber ich habe jetzt keine Anzeichen dafür, wer der Favorit darunter sein könnte oder wer überhaupt das Interesse daran gerade hätte.
Ja, also ich habe Thorsten Frei genannt, der wird einem genannt. Carsten Linnemann, glaube ich, bedauert sehr, dass er nicht Minister geworden ist, dass ihm nicht gut bekommen war. Keine gute Entscheidung im Nachhinein, weil man als Generalsekretär einer Partei, die den Kanzler stellt, das haben schon andere erfahren, nicht wirklich so richtig vorkommt und das auch nicht um die eigene Richtung geht. Aber ja, ob der jetzt der bessere Kanzleramtsminister wäre, das weiß ich auch nicht. Ich könnte mir im Kanzleramt jemanden vorstellen, der noch viel mehr wegschafft, noch im Hintergrund arbeitet. Also so ein, Thorsten Frei definiert ja seine Rolle anders. Der geht in Talkshows und das ist auch gut. Das ist ja auch jemand, der Politik gut erklären kann und so. Aber dann ist es die Rolle, warum er dann am Koalitionsausschuss nicht da war und so. Das, so ganz versteht man das auch nicht. Also bei dem denke ich manchmal, naja, vielleicht hätte der eine andere Rolle auch ganz gern und man würde einfach jemanden, der wirklich so wegschafft, so ein Chef der Staatssekretärsrunden oder so, also so Staatskanzleien, also jemand, der einfach weiß, jemand wie Helge Arbeit von morgen.
Wolfgang Schmidt mal fragen.
Ja, da würde ich sagen, no. Aber Helge Braun, Nathaniel Deminski aus NRW ist ja so jemand, der im Hintergrund agiert und wegarbeitet. Also wirklich jemand, der das genau kennt, also jedes Hintertürchen, auch der Bund-Länder-Zusammenarbeit, so jemand wäre, glaube ich, schon hilfreich. Den könnte man auch dazu einstellen, will jetzt gar nicht Herrn Frei aus dem Kanzleramt wegloben, aber dass es da auch Personal gibt, was man ändern könnte. Aber wie gesagt, ich glaube, dass das Momentum ist schon wieder vorbei. Ich glaube, Jens Spahn hat eine zweite Chance von Friedrich Merz eingeräumt bekommen. Ob er die dritte dann kriegt, schauen wir mal.
Für wen Freitag definitiv ein guter Tag war, ist die AfD. Letzte Woche wurde ja schon eine Roadmap bekannt, die Beatrix von Storch in einer Fraktionsklausur vorgestellt haben soll. 55 Seiten PDF, Sie haben es bestimmt gesehen. Inhalt, wie die AfD in Regierungsverantwortung kommt. Und der zentrale Punkt ist quasi ein Spaltpilz in die schwarz-rote Koalition der Mitte zu treiben, die Union nach rechts zu ziehen und die SPD nach links zu drücken. Muss man nicht sagen, jetzt nach diesen letzten zwei Wochen, dass die AfD-Strategie hier voll aufgegangen ist?
Ich bin Alice Weidel am Freitag im Bundestag im Aufzug begegnet und die sang quasi vor sich hin, ein schöner Tag, ach was ein schöner Tag. Und ehrlich gesagt hat sie da gar nichts, da war sie jetzt nicht beteiligt. Also natürlich war im Vorfeld.
Vor sich hingesungen, oder?
Nein, also, aber sie sagte wortwörtlich, es ist so ein schöner Tag, wusste aber auch, dass lauter Journalisten dabei stehen. Also nein, die haben das natürlich im Vorfeld betrieben. Also die Frage von Beatrix von Storch an Friedrich Merz war ja auch nicht ungeschickt. Am Tag vorher in der Regierungsbefragung brachte die Position, so wie sie in rechten Netzwerken war, zu Frauke Prosius-Gerstorf, jetzt habe ich es mal. auf einen Punkt und hat ihn damit getrieben. Das haben sie im Vorfeld getan. Aber an dem Freitag, das war allein die Sache von Schwarz-Rot. Und klar, wenn man diese Vorlagen gibt, das nutzt der AfD zumindest dann allein für ein Triumphgefühl. Und dann kann man immer sagen, die können es nicht, wir können es besser.
Und man muss natürlich auch sagen, darüber gesprochen, es gibt den Unmut in der SPD, es gibt aber eben auch die Unruhe in der Union. Und natürlich ist diese Unruhe in der Union auch befeuert durch diese offensichtliche Existenz dieser sehr großen Aktion, wo viele denken, ist das jetzt die letzte Schuss, den wir haben. Es sind ja auch Aussagen, die damals gefallen sind. Und natürlich gibt es in der Union auch nicht wenige Vertreter in dieser Fraktion, die sagen, naja, warum sollten wir nicht mit denen mehr sprechen? Das ist natürlich ein Thema in dieser Koalition.
Ja, und bei der SPD-Fraktion gibt es einige, die sagen, warum reden wir denn nicht mit der sehr, sehr erstarkten Linken? Das BSW hat sich jetzt erledigt erstmal, aber mit denen teilen wir doch viele Positionen. Also das ist schon auf beiden Seiten, glaube ich, jeweils das bisschen Anbändeln mit dem Extremen der eigenen Position.
Die Linken sind ja sowieso ein spannender Fall. Ich meine, es kann sich jetzt nicht mal die demokratische Mitte auf Kandidaten einigen, aber selbst die zusammen haben ja nicht die nötige Zweidrittelmehrheit, um die Wahl dann am Ende durchzuführen. Das heißt, man würde sowieso zumindest einige Abgeordnete der Linken brauchen, die jetzt ja bisher noch gar nicht in die Situation gekommen sind, sich dazu irgendwie verhalten zu müssen. Was kommt denn da noch auf uns zu? Welche Rolle können die Linken noch spielen?
Ich verstehe nicht, warum die Union nicht bereits im Vorfeld mal geklärt hat, ob ein Unvereinbarkeitsbeschluss auch heißt, dass man nicht miteinander redet. Stichwort Kanzlerwahl. Ohne die Linken hätte das nicht funktioniert für Friedrich Merz im zweiten Wahlgang am selben Tag. Jetzt wird immer so gelächelt, wer hat welche Handynummer. Alexander Dobrindt, der ja Heidi Reicheneggs Handynummer hatte, sagt, er hätte mittlerweile zwei. Ich glaube, man bräuchte mehr.
Aber Markus Söder hat ihm ja heute klar gesagt, man darf die haben, aber man darf da nicht
anrufen. Darf sie nicht nutzen. Ja, gut. Ja, ja. Da kann Markus Söder auf der Zugspitze stehend auch schön sagen, hier im Parlament
ist kein, Netz,
ist ein anderes Problem. Ja. Also das wird nicht funktionieren. Die Große Koalition will eine Reform der Schuldenbremse. Auch das wird nicht funktionieren, ohne dass man mit der Linken spricht. Und da kann also Jens Spahn ja nicht immer sagen, du sagst, richtest denen aus das. Das wird so nicht gehen. Also man muss mit den Linken nicht koalieren und man muss auch in Ländern nicht koalieren. Aber dass man Absprachen trifft, dass man miteinander ins Gespräch kommt, das halte ich für unabdingbar.
Herr Schmitz?
Ja, das sehe ich ganz genauso. Ich glaube, die CDU hat sich da oder die Union generell in ein Korsett begeben. Und in dem Fall ist, glaube ich, Markus Söder immer im Zweifelsfall der schlechteste Ratgeber der letzten Zeit. Weil wenn es rein nach ihm gegangen wäre, wäre, wie gesagt, die Kanzlerwahl schon nicht zustande gekommen.
Wie gewonnen, so zerronnen.
Nehmen wir mal ein bisschen Abstand von der nicht erfolgten Richterwahl und blicken so ein bisschen zurück auf die bisherigen 70 Tage der schwarz-roten Regierungsarbeit. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir sind viele Minister bisher noch nicht großartig aufgefallen, was vielleicht auch daran liegen mag, dass der Kanzler sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Aber dennoch wollen wir vielleicht mal einen ersten Kassensturz wagen. Welche Kabinettsmitglieder sind aus Ihrer Sicht bisher Gewinner und welche sind eher Verlierer der ersten 70 Tage?
Und wer fällt uns gar nicht ein? Nein.
Ich überlege gar nicht.
Also ich glaube, dass von der Aufmerksamkeit, ich messe das so in dieser Aufmerksamkeitsökonomie vielleicht als Gewinner. Also klar, der Kanzler, der Außenkanzler, das war bei vielen Reisen dabei, finde, das hat er auch gut und besser als Olaf Scholz gemacht. Der Vizekanzler, Finanzminister steht im Fokus. Der hat einen Haushalt immerhin zustande gebracht, hat Christian Lindner zum Schluss nicht geschafft, einen Kabinettsbeschluss herbeizuführen. Alexander Dobrindt hat für seine Klientel das Maximum rausgeholt. Er hadert ein wenig mit Gesetzen in diesem Land. Das werden wir mal sehen. Aber ich glaube sozusagen, das, was er wollte oder was die CSU unbedingt wollte, war eine Abschreckung. Und die hat funktioniert, dass es jetzt auch noch Zahlen gibt, die das belegen, ist auch auf die Politik der Vorgängerregierung zurückzuführen. Das sind ja Folgen, die dann kommen. Aber ich glaube, damit hat er zumindest für sich und Markus Söder hat ihn, glaube ich, heute viermal gelobt oder so. Also aus Sicht der CSU hat er das gut gemacht. Er ist auch im Gespräch. Und ich finde noch interessant, dann gebe ich weiter, aber für mich ist die eine der Zentralen in der Regierung, die das vielleicht nicht wusste, als sie den Posten übernommen hat, aber tatsächlich Frau Waken, die Gesundheitsministerin, die hat jetzt diese Maskenaffäre auf dem Tisch, ohne ihr Zutun sozusagen. Aber sie hat, und das ist, glaube ich, das, was in dieser Koalition noch wichtig werden wird, sehr wichtig in den nächsten, schon im nächsten Jahr, Pflege, Gesundheit, Krankenkassen, wie bezahlen. Und das ist etwas, was sie zumindest jetzt angeht. Es gibt eine Pflegekommission, die soll noch in diesem Jahr wirklich Ergebnisse bringen und da wird was stehen müssen. Wenn sie das nicht schafft, ist sie nur die Ankündigungsministerin. Aber ich finde, dass sie nach dem sehr echauffierten Karl Lauterbach, der aber auch einiges bewegt hat, da jetzt schon tatsächlich in so Fußstapfen tritt und da bisher zumindest ihre Arbeit öffentlich macht.
Also ich finde, spannende, unerwartete Gewinnerin, Herr Schmitz.
Ich finde, dass natürlich vieles auf Friedrich Merz konzentriert, ist auch völlig normal. Wir sind nun mal in einer Kanzlerdemokratie, ist nach 16 Jahren und dann der kurzen Intervall Scholz jetzt einfach die neue Figur und dann noch eine Figur, die so lange darauf hing. Aber das ist einfach eine faszinierende Geschichte. Da muss man, glaube ich, wirklich nochmal betonen, dass er das bislang wesentlich besser macht, als ich gedacht hätte. Also es gab eigentlich noch ganz wenige rhetorische Pannen, die man ja zumindest im Wahlkampf doch häufiger hatte und vorher hatte oder Unbeherrschtheiten. Man muss wirklich sagen, dass er eine natürliche Autorität im Ausland ausstrahlt und mitbringt. wie gesagt, vielleicht liegt es auch daran, dass das Selbstbewusstsein, dass sich andere mühsam im Amt erarbeiten mussten, ihm einfach angeboren ist. Das fehlt ihm mit Sicherheit nicht. Also das strahlt er aber auch aus. Das muss man ihm lassen. Für mich ist der größte Verlierer im Kabinett, aber das ist eine sehr subjektive Sicht bislang, Boris Pistorius. Also ich finde, dass die Entzauberung von Boris Pistorius immer noch andauert, wenn man sich bedenkt, wie noch vor einem halben Jahr eigentlich das Einwechseln des Heilands und des
unter anderem vom Stern forciert.
Da waren wir sogar relativ zurückgehalten. Also wir haben auch über ihn berichtet, aber wir haben ihn nicht. Wir haben ihn damals mal, ob man ihn einwechseln könnte. Ja, weil das Olaf Scholz kein guter Kandidat war, das würde ich auch heute noch sehr unterschreiben. Aber ich finde, dass Pistorius in dem angekommen ist, was du gerade mit Ankündigungsminister oder Gefahr eines Ankündigungsministers beschreibst, da ist, weil er hat natürlich jetzt für seine zweite Amtszeit überhaupt keine Ausrede mehr. Er muss das jetzt hinbekommen. Das Geld ist da. Die Bereitschaft insgesamt ist da. Und ich finde, er ist bislang relativ unauffällig.
Frau Münstermann, Verlierer? Fallen Ihnen welche ein?
Also ich finde, nach 70 Tagen, wir machen das gern, bewerten und verteilen Schulnoten, muss man jetzt auch noch, es sind noch nicht mal 100 Tage. Manche sind neu, ehrlich gesagt. Also Frau Geiwitz war damals als Wohnungsbauministerin auch neu, von der hat man aber 3 Jahre lang wenig gehört. Also würde ich jetzt den anderen auch mal...
Wie macht es die Nachfolgerin?
Verena Hubert, ja, also die will immer den Bauturbo zünden und die Bagger sollen rollen. Das muss passieren. Das ist ein bisschen das, was ja Gregor Ost sagte. Wir brauchen einfach irgendwann, dass es ankommt, dass es die Wirtschaft anspringt und im Geldbeutel vielleicht etwas mehr ankommt und die Stimmung besser ist, die Leute wieder einkaufen und Lust haben, irgendwie in diesem Land zu investieren. Und dafür muss sie unter anderem einfach die Gegebenheiten so machen, wie sie sind. Ich finde Herrn Wildberger interessant. Da ist mir jetzt auch noch nicht so dieser eine Schwung. Ich finde, auch wenn man ihn in Interviews hat oder hört, ist er doch noch sehr unerfahren. Das ist auch interessant, weil das ja so ein Manager ist und man doch merkt, Politik ist einfach anders. Und du bist auch anders gefordert. Du bist rhetorisch anders gefordert. Es wird der ganze Mensch gefordert, immer. Und nicht nur irgendwie 1,5 Stunden auf einer Vorstandssitzung vielleicht. Das finde ich, merkt man noch.
Ich weiß, Vorstände arbeiten nur 1,5 Stunden. Ja.
Okay. Und dann haben sie Unterabteilung. Nein, aber weißt du, was ich meine? Also du bist halt als Minister, stehst du wirklich anders im Fokus, gerade als einer, der es dann richten soll. Und da lernt er noch, glaube ich. Aber also ich würde jetzt sagen, Verlierer.
Ich habe noch kurz eine Ergänzung. Also ich finde machtarithmetisch die spannendste Figur Bärbel Baas. Weil einfach, also hat jetzt natürlich zum Ressort, das ist noch nicht, das sind eben erst 70 Tage.
Immer 95% auf dem Parteitag.
Ja, also die sehr starke Rolle, die sie natürlich in der SPD spielt, wo es ja jetzt umgekehrt ist. Vorher war es so, dass Lars Klingbeil der Beliebte war und Saskia Esken.
Und die Erleichterung, dass Saskia Esken nicht nochmal antritt, glaube ich. Kam auch
dazu, aber sie hat schon eine sehr starke Rolle in der SPD. Und die Frage ist natürlich, wie sehr sie dann auch einen Gegenpol in dieser Koalition stellen wird, weil sie natürlich einige der Themen betreut, die für die Sozialdemokraten extrem wichtig sind, die umgekehrt aber auch für die Union sehr, sehr wichtig sind, wo sie unbedingt Veränderungen erreichen wollen. Also das finde ich ganz interessant. Und 2 andere Gestalten, die eine gehört zur Regierung, die andere gehört nicht zur Regierung, sind einfach Wolfram Weimer und Julia Klöckner, die natürlich viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben, auch weil sie teilweise, glaube ich, ob das jetzt koordiniert ist oder nicht, weiß ich nicht, aber schon Themenfelder ansprechen, die vielleicht ein Kanzler dann nicht ansprechen kann und ein bisschen blinken in eine Basis, die darauf wartet.
Wir haben jetzt über viele Personalien schon gesprochen. Kanzler, Vizekanzler, klar, Dobrindt, da würde ich Ihnen zustimmen, Frau Münstermann. Guter Start, seine Punkte direkt zu Beginn gemacht. Bärbel Baas und Karin Prien sind zumindest mit Vorschlägen in den Medien. Über wen wir noch nicht gesprochen haben, ist Außenminister Johann Wadephul, der natürlich auch ein bisschen im Schatten des Außenkanzlers steht. Wie ist seine Rolle zu bewerten? Ist das, harmoniert das gut oder haben Sie da auch schon mal einen Dissens im Auftritt wahrgenommen zwischen Merz und Wadephul?
Also es harmoniert, glaube ich, zwischen den beiden im Prinzip gut. Und dieser Gedanke, es aus einem Guss zu machen, ist ja ein interessanter. Gab es ja wirklich lange nicht mehr, dass die Union das Außenministerium hatte. Es hakt an anderer Stelle. Also es hakt zum Beispiel mit der CSU ganz klar bei Wadephul und es gibt einige Positionen, wo er ja zumindest ins Kreuzfeuer auch bestimmter Medien geraten ist. Insofern klappt es sicher nicht so, wie Merz sich das vorgestellt hat. Ich muss aber persönlich sagen, dass ich Badefuhls Auftreten insgesamt eigentlich gar nicht so schlecht finde. Ja? Also ich finde, es verdient nicht ganz die Kritik, die an ihn am Anfang geäußert worden ist. Also auch im Ausland hat er sich aus meiner Sicht relativ fachkundig und gut präsentiert. Und ich glaube, es ist sogar mal ganz erfrischend, im Auswärtigen Amt ein Nicht-Vollbluter, er ist natürlich Vollblutpolitiker, aber er ist nicht auf dem Statur oder von der Parteigröße, wie es Vorgänger waren. Also im Amt höre ich zumindest, dass die Leute nicht unzufrieden sind, aber
ja. Ja, würde ich unterstützen. Ich finde bei ihm ganz sympathisch. Er ist ja wirklich ein erfahrener Außenpolitiker. Er hat Merz schon in Kiew begleitet, war immer dabei. Und ich finde, man hat ihm am Anfang angemerkt, dass er so politische Kollegen von uns, also außenpolitische Kollegen, die er kannte. Und dann hat er einfach mal so erzählt auf so PKs und hat ja dann mal das 5%-Ziel schon mal rausgeblökt, sozusagen, wenn ich das so sagen darf. Und war völlig erstaunt, dass das dann in Deutschland produziert hat, weil er irgendwie dachte, naja, aber ich habe doch hier mit den Kollegen und die wissen ja, wie ich das meine. Nein, also wenn ein deutscher Außenminister auf einer seiner ersten Pressekonferenzen im Ausland so etwas sagt und das nicht dann gerade zieht, also 3,5, 1,5, das sind erst Pläne und so weiter, dann führte das im Auswärtigen Amt hier nebenan ganz schön zu sehr, sehr heißen Träten. Und das war so ein bisschen eine Unbekümmertheit, die vielleicht auch positiv ist für den Gesamteindruck einer Person, aber das hat er jetzt ziemlich schnell abgelegt. Also so, er redet jetzt nicht mehr ganz so von der Leber weg.
Er ist Diplomat, ja.
Wenn wir jetzt zum Abschluss mal auf das gesamte vergangene erste Halbjahr zurückblicken, dann hatten wir die gemeinsame Abstimmung der Union mit der AfD zum Zustrombegrenzungsgesetz. Wir hatten die Änderung des Grundgesetzes mit alter Parlamentsmehrheit. Wir hatten das Scheitern von Merz im ersten Wahlgang und das Chaos danach. Jetzt die gescheiterte Richterwahl. Beim Klimawandel redet man ja immer davon, dass die extremen Wetterereignisse das neue Normal ist. Muss man sagen, in der Politik sind jetzt die extremen parlamentarischen Ereignisse das neue Normal?
Also ich bin jetzt 3 Jahre Ampel gewohnt und fand es dafür eigentlich bis vergangenen Freitag ganz okay. Aber wir haben einen anderen Bundestag. Es gibt keine Zweidrittelmehrheit mehr aus der Mitte. Sie haben es gesagt. Eine ganz starke Rechte, eine ganz starke Linke, keine FDP mehr. Die SPD völlig geschrumpft und mal gucken, wo das hinführt. Das ist jetzt, glaube ich, das neue Normal. Und ich hätte mir als Bürgerin sehr gewünscht, dass Sie haben es ja immer gesagt, wir wollen es besser machen und nicht, weil es die letzte Patrone ist, das halte ich für Quatsch, sondern einfach, weil dieses Land es verdient, dass man normal regiert, geht ja gar nicht gut oder schlecht. Das sind dann Bewertungen, die der Wähler trifft, aber dass man so vernünftig miteinander umgeht. Und als Journalistin, du hast es gesagt, ist es natürlich sehr spannend, diese Zeiten auch mitzuerleben, wenn das nicht der Fall ist. Aber so insgesamt würde ich mir wünschen, dass man so dieses den anderen auch zu Wort kommen lassen, auch wenn man nicht einer Meinung ist, und das so hinzunehmen. Das war vielleicht früher nicht besser, aber man war so ein bisschen gelassener. Das würde ich mir wieder wünschen.
Und also Merz hat es ja selbst im Sommerinterview gesagt, es ist nun mal schwierig jetzt. Und ich glaube, das wäre auch falsch, wenn sie das irgendwie ausräumen würden oder wenn sie so tun würden, als ob das jetzt ein einmaliger Ausrutscher wäre. Es wird schwierig bleiben. Ja? Die Konstellation ist schwierig. Aber auch die Herausforderungen sind insgesamt schwierig. Und ich finde, das kommt mir manchmal in diesen sehr deutschen Debatten oder parteiinternen Debatten dann wirklich zu kurz. Weil ich glaube, das, was wir gerade erleben, ist eine so revolutionäre Neuaufstellung der Welt. Wenn man vor einigen Jahren uns gesagt hat, dass wir über ein 5%-Ziel, auch wenn es jetzt vielleicht in 3,5 und 1,5 gesprochen hätten, das wäre völlig indiskutabel gewesen, wenn wir darüber gesprochen hätten, dass wir wirklich darüber verhandeln müssen, ob wir unsere Welthandelsordnung bewahren und wenn wir noch darüber sprechen, ob wir vielleicht in 5 bis 10 Jahren mit superintelligenter künstlicher Intelligenz umgehen müssen, die unseren Arbeitsmarkt komplett durchwirbeln wird. Dagegen verblassen viele dieser Debatten hier und das fehlt mir manchmal ein bisschen bei allen Schwierigkeiten, die ich erkenne. Ich glaube, dass jemand wie Merz oder auch andere Politiker aus anderen Parteien das natürlich im Blick haben. Die bekommen ja auch die Briefings über diese Herausforderung. Es ist sehr, sehr schwer, das im politischen Alltag zu platzieren.
Bleibt auf jeden Fall spannend. Wir werden auch sehen, wie ruhig die Sommerpause wird oder wie viel Pause die Sommerpause wirklich bereitstellt. Liebe Frau Münstermann, lieber Herr Schmitz, ich bedanke mich sehr herzlich, dass ich darf.
Das war Politik und Kommunikation. Der Talk mit Tobias Schmidt.
Wenn Sie keine Neuigkeiten mehr von Politik und Kommunikation verpassen möchten, folgen Sie uns bei Instagram, LinkedIn und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter Politikszene für die aktuellsten Personalwechsel und Stellenanzeigen und P&K Weekly für unsere Analysen, Interviews, Gewinner, Verlierer, Pros und Kontras aus dem politischen Berlin. Hören Sie außerdem rein in den Podcast Elefantenrunde mit Hajo Schumacher und Frank Staus. Wir freuen uns auf Sie.